Wir sind in Matthäus 6 heute Morgen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie gut es uns geht, dass wir alle zu den reichsten Menschen dieser Welt gehören, und zwar zu dem Top-Segment der reichsten Menschen dieser Welt. Jeder Deutsche verdient im Durchschnitt ungefähr 100 Mal so viel wie die ärmsten Menschen dieser Welt. Und Gott hat in seiner Weisheit uns dafür auserwählt, viele von seinen Ressourcen verwalten zu dürfen. Und das ist ein Riesenprivileg. Das öffnet uns enorme Möglichkeiten, Gutes zu tun und auch Schätze im Himmel zu sammeln. Aber gleichzeitig ist es auch eine Riesenverantwortung. Wohlstand ist gar nicht so einfach, geistlich gesehen. Wir haben eine große Versuchung, materialistisch zu werden, wie die Gesellschaft um uns herum, die Götzendiener um uns herum. Also Reichtum hat ein Riesenpotenzial im Guten wie auch zum Schlechten. Es kann uns wegziehen von Gott, dass wir selbstgenügsam, dass wir stolz werden. Jesus hat gesagt, es ist schwer für einen Reichen in das Reich der Himmel zu kommen, ungefähr so schwer wie ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Aber Gott kann Wunder tun, bei Gott ist alles möglich. Und Jesus hat uns aufgerufen, letztes Mal eine himmlische, eine ewige Perspektive zu haben. Für unseren Geld, für unseren Besitz. Er hat uns gesagt, wo unser Schatz ist, dort wird unser Herz sein. Und dann hat er im Vers 24 ganz krass gesagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also entweder oder. Ihr könnt Materialisten sein oder Gottes Anbeter. Wird nicht beides funktionieren. Und heute haben wir eine Fortsetzung eigentlich von diesem Gedankengang, von diesem Text. Heute als Fortsetzung von dem, was Jesus gesagt hat, wird er über eine weitere Sünde sprechen, von der wir eigentlich meinen würden, dass es vor allem Arme betrifft und nicht uns Reiche in dem Ausmaß. Aber die Erfahrung zeigt, meine Erfahrung mit den wirklich armen Menschen im Township, die wir kennengelernt haben, zeigt mir, dass wir ein viel größeres Problem damit haben. Ist vielleicht eine der weit verbreitetsten Sünden in unserer Gesellschaft. Eine, die am wenigsten ernst genommen wird, für die wir uns am wenigsten schämen. Und das ist die Sünde, sich Sorgen zu machen. Und ich sage bewusst, es ist eine Sünde, wir müssen es als solche bekennen. Es ist eine direkte Folge, sagt uns Jesus, von der irdischen Gesinnung. Von dem, was er vorher gesagt hat, das sollt ihr nicht tun. Von der Ausrichtung auf das Materielle, auf das Leben, hier und jetzt. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir es beim Namen nennen, dass wir nicht nur sagen, oh, das ist eine Schwachheit oder das ist ein Problem, das ich habe. Nee, es ist eine Sünde, es ist ein Ausdruck von Unglauben eigentlich, ein Mangel an Gottvertrauen. In Vers 30 wird Jesus die sich sorgenden Kleingläubige nennen. Seht ihr, das ist das Problem hier, das geistliche Problem. Und Römer 14 sagt uns, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Also es ist eine falsche Frucht in unserem Leben. Es ist ein direkter Verstoß gegen das, was Jesus uns sagt. Genauso wie Jesus gesagt hat, du sollst nicht stehlen oder du sollst nicht lügen. Und wenn wir dagegen handeln, genauso sagt er uns hier im Vers 25 heute, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt vor euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch vor euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, denn dass sie weder sehen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Lesen wir den ganzen Abschnitt. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Also wir sehen erstens eine irdische Ausrichtung hier, über die Jesus spricht. Das ist der Kontext. Was sollen wir essen? Was sollen wir anziehen? Ach, hoffentlich werde ich nicht verhungern. Hoffentlich werde ich nicht nackt dastehen. Das ist ja für uns in unserer Gesellschaft nicht mal ein reales Problem, oder? Wir sorgen uns nicht darum, ob wir essen werden, sondern wirklich wörtlich, was wir essen werden. Aber was wird es heute sein? Eine Bratwurst oder wird der Steffen doch einen Steak auf den Grill schmeißen? Und gibt es Kuchen und Süßigkeiten? Oder wird es Brokkoli sein und Spinat? Ach. Ich frage meine Kinder, das ist eine ernsthafte Sorge. Manche machen sich Sorgen drüber, was sie nicht essen. Oh, ist das wirklich 100% vegan? Ist ein Luxusproblem. Und wir sorgen uns nicht, ob wir was zum Anziehen haben, sondern was haben wir zum Anziehen? Oh, ist mein Kleid noch modisch? Wird meine Clique mich cool finden, wenn ich mit den Schuhen in die Schule gehe? Morgen werde ich mir das Marken-T-Shirt leisten können. Und dann stehen wir vom Kleiderschrank. Oh mein Gott, ich habe nichts zum Anziehen vom vollen Kleiderschrank. Was soll ich nur machen? Die Probleme haben unsere Freunde im Township in Afrika nicht. Mir ist aufgefallen, dass sie jeden Tag dasselbe T-Shirt getragen haben. Vielleicht haben sie noch irgendwo einen Sonntagsanzug im Schrank, wenn sie den überhaupt haben. Aber diese Art von Sorgen, dass wir uns drehen um, oh, was werden wir essen und unsere Klamotten und Autos und Videospiele und all das Zeug, diese Art von Sorgen kommen von einer weltlichen, irdischen Ausrichtung, von einem falschen Fokus, von falschen Prioritäten. Und deswegen sagt Jesus, wenn wir uns dabei ertappen, und ich denke, das tun wir alle immer wieder mal, gell, wenn wir ehrlich sind, ich auch, dann müssen wir das bekennen und uns neu ausrichten, umkehren. Was Jesus durch diese Verknüpfung von unserer Einstellung zu materiellen Dingen und dem Sorgen impliziert, ist, glaube ich, wenn wir unsere Augen zu Gott erheben, dann werden unsere Sorgen verstummen. Das ist die Medizin. Es gibt eine Geschichte von einen Piloten mit so einer alten Propellermaschine, der da geflogen ist, und während er so dahin fliegt, fällt ihm ein sehr unangenehmes Geräusch auf in seinem Flugzeug. Er hört so ein Nagegeräusch und ihm wird bewusst, da sind irgendwie Ratten an Bord gekommen und die nagen gerade an den Elektrikkabeln und den Benzinleitungen, und das ist sehr gefährlich, das kann ihn potenziell zum Abstürzen bringen. Was macht der Pilot? Geistesgegenwärtig zieht er das Flugzeug nach oben und er geht in den Steigflug immer höher und immer höher, bis das Nagegeräusch aus ist, bis die Ratte tot ist, gestorben an Sauerstoffmangel. Und unsere Sorgen, das ist wie diese Ratten in unserem Leben. Und was müssen wir machen? Wir müssen höher schauen, wir müssen steigen. Diese Sorgen werden sterben, wenn wir unser Herz zu Gott erheben. Was meint Jesus denn mit Sorgen? Was Jesus meint, ist, dass wir uns nicht Sorgen machen, dass wir nicht ängstlich sind. Diese Angst, meinen Schatz zu verlieren, das ist der Kontext. Ne? Mein Schatz, mein Eigen. Er spricht nicht davon, dass wir sorglos sind, in dem Sinn, dass es schlecht wäre, irgendwie vorzusorgen oder weise vorauszuplanen, wenn wir vorhersehen, irgendeinen Mangel in der Zukunft, dass wir vorausschauen, handeln, verantwortungsvoll handeln. Davon spricht Jesus hier nicht. Das ist ein Riesenunterschied, oder? Das eine, sich Sorgen machen, ist völlig unproduktiv. Das andere, Vorsorgen, ist was Produktives. Das kann ein Teil davon sein, ein guter Verwalter zu sein. Wir wissen in den Sprüchen 6, Vers 6, lobt Gott die Ameise und sagt, du Fauler, das ist der Kontext, geh hin zur Ameise und schau sie dir an. Sieh ihre Wege an und werde weise. Sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Erntezeit ihre Nahrung, also Vorräte für den Winter. Sie handelt vorausschauend. Das ist nicht, was Jesus verurteilt. Aber dass dieses ängstliche sich Sorgen machen, das ist eine geistliche Fehlentwicklung. Und das versaut wirklich unser Leben, oder? Das lähmt dich, das bringt dich um. Das bringt dir überhaupt nichts, außer vielleicht Magengeschwüre und eine Depression. Jemand hat mal gesagt, sich Sorgen machen ist wie ein Schaukelstuhl. Es gibt dir was zu tun, aber es bringt dich nicht weiter. Es ist unproduktiv. Ein schwedisches Sprichwort sagt, unsere Sorgen geben einer kleinen Sache einen großen Schatten. Also verschwendete Energie, unproduktives, destruktives Denken, darüber spricht Jesus hier. Und wenn wir uns die Statistiken anschauen, ist das ein Riesenproblem in unserem Land. Wir haben eine hohe Rate von depressiven Menschen, von Leuten, die Probleme haben und sich Sorgen machen, ist ein großer Teil davon. Obwohl wir zu den reichsten Leuten der Welt gehören. Es ist ja so total paradox. Und Jesus wird uns heute 6 Gründe geben, warum wir uns als Kinder Gottes nicht sorgen müssen und nicht sorgen sollen. Erste ist, Jesus sagt, ist das Leben nicht mehr als die Speise und der Leib nicht mehr als die Nahrung? Sein Punkt ist hier ein Argument von dem Wertvolleren zum Geringeren. Also wenn Gott dir dein Leben gegeben hat, und wenn Gott dir deinen Leib gegeben hat, das viel Größere, das viel Wertvollere, wird er dir nicht auch zu essen geben und die Kleidung geben, die du brauchst, um diesen Leib zu bekleiden? Hey, Gott wird dir nicht ein Auto geben und dann nicht das Benzin dafür, damit zu fahren. Das ist so dieses Argument. Die Welt sagt uns, du bist, was du isst. Du bist nur Materie. Du bist letztlich nicht mehr als der Schnitzel, was du isst heute. Aber du bist nicht mehr als, was du anziehst. Du bist es, was du anziehst, das Auto, das du fährst, das Haus, in dem du wohnst, der Urlaub, den du dir leisten kannst. Aber wenn du nur dafür lebst, dann machst du dich zu weniger, als du wirklich bist. Dann lebst du eigentlich noch immer so wie ein Tier, allein zur Befriedigung deiner physischen Bedürfnisse. Und Jesus sagt uns, unser Leben ist mehr als unser Zeug. Erinnert euch an die Bibelstelle von letzter Woche? Unser Leben besteht nicht aus unserer Habe, aus dem, was wir haben. Das ist Beiwerk. Du bist mehr. Du bist ein geistliches Wesen, du bist ein ewiges Wesen. Du bist in Gottes Ebenbild geschaffen für eine Beziehung mit ihm. Du und dein Leben, das Gott dir gegeben hat, ist in sich unendlich wertvoll. Unabhängig von dem Zeug, das du besitzt oder nicht besitzt. Unabhängig davon, ob du heute Hummer essen wirst oder eine Handvoll Reis oder Kartoffeln. Du bist mehr, dein Leben ist mehr. Es gibt einen Gott, der dich in Beziehung mit sich selbst berufen hat. Es gibt eine geistliche Welt, es gibt Schätze im Himmel, es gibt das Reich Gottes. Das sagt uns Jesus, soll unsere Ausrichtung sein. Also lass dich nicht davon ablenken durch Materialismus und durch, ah, wann werden wir essen und was wir zum Essen geben und oh, was werde ich anziehen und oh, auf der Ebene leben. Das ist viel zu niedrig für ein Kind Gottes, auf dieser Ebene allein zu leben. Nee, Gott hat dir dein Leben, Gott hat dir deinen Leib gegeben. Er wird dich auch versorgen und dir das geben, was du zum Leben brauchst. In Römer 8 macht Paulus ein ähnliches Argument. Sagt er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott hat uns schon sein Bestes gegeben. Er liebt dich, er schätzt dich so sehr, dass er seinen Sohn Jesus für dich gegeben hat. Das Wertvollste, was es überhaupt gibt, wird er dir nicht auch das andere geben? Das viel Geringere? Zweitens wird Jesus uns zwei Beispiele geben. Eines für das Grundbedürfnis Nahrung und das andere für das Grundbedürfnis Kleidung, was er angesprochen hat. Diesmal ist das umgekehrte Argument von dem Geringeren zum Wertvollen, wird Jesus argumentieren. Lass uns doch mal Vers 26 lesen. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln, Klammer auf, so wie ihr das tun könnt. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Klammer auf, wie ihr das tun könnt. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Jesus ist nicht gestorben, hier auf diese Welt gekommen, Gott Mensch geworden, perfektes Leben gelebt, gestorben, auferstanden für Vögel oder für Pflanzen, für Blumen. Aber für uns hat er es getan. Ihr seid viel wertvoller. Und wenn Gott dafür sorgt, dass die Vögel Nahrung haben und dass die Blumen königlich gekleidet sind, wird er dann nicht auch für euch sorgen, die ihr viel wertvoller seid? Und Jesus sagt hier bitte nicht, dass wir faul sind, dass wir uns einfach hinlegen, den Mund aufmachen und warten, dass das Essen uns in den Mund fliegt. Das ist nicht der Vergleich hier. Das machen auch die Vögel nicht übrigens. Vögel sind sehr beschäftigte kleine Wesen. Aber der Punkt, den Jesus macht, ihr habt so viel mehr Fähigkeiten, ihr habt so viel mehr Möglichkeiten, euch zu versorgen. Ihr könnt sammeln und ihr habt Scheunen und ihr könnt spinnen und all diese Dinge. Und in der Regel versorgt Gott uns durch Arbeit, die er uns gegeben hat, durch die Gaben, die er uns gegeben hat. Also diese Verse sind bitte keine Ausrede, um faul zu sein, aber es ist eine Begründung, dass Jesus sagt, warum wir uns keine Sorgen machen sollen. Ihr seid viel fähiger, ihr seid viel wertvoller als Vögel und Blumen. Und wenn Gott sich um sie kümmert, wird er sich auch um euch kümmern. Das ist das Argument hier. Dritten Grund haben wir im Vers 27 gesehen. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Die Elle ist ein Längenmaß, ist eine Bildsprache hier, was er sagt, dem Leben eine Länge zusetzen. Er sagt, wer kann sein Leben verlängern? Dadurch, dass er sich Sorgen macht. Auch nur um eine Minute. Kannst du dein Leben verlängern durch deine Sorgen? Nee, wenn, dann kannst du es verkürzen vielleicht. Kannst du das Leben schwerer machen. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen mit dem Titel, warum dich Sorgen um die Gesundheit krank machen. Der Punkt, den Jesus macht hier, ist, Sorgen ist völlig unproduktiv. Es löst überhaupt kein Problem. Es raubt dir nur deinen Schlaf und deine Freude und dein Leben. Es macht dich krank, aber es bringt dich überhaupt nicht weiter. Ich habe folgende Statistik gelesen. 40% von allen Dingen, über die wir uns Sorgen machen, treffen nie ein. 30% betreffen die Vergangenheit. Die können wir nicht mehr ändern. Das sind schon 70% völlig unnötig. 12% betrifft die Kritik anderer, die unwahr ist. 10% über unsere Gesundheit, die sich durch Stress nur verschlechtert. Nur 8% über echte Probleme, mit denen wir wirklich umgehen werden müssen in unserem Leben. Also statistisch gesehen ein weitaus Großteil all unserer Sorgen sind völlig unnötig. Völlig unnötig. Und bei Gott sowieso. Das ist was ich gelernt habe. Das war so eine Lektion, die ich lernen durfte vor 20, 21 Jahren, als ich hier nach Grünstadt umgezogen bin. Als ich alles liegen und stehen gelassen habe und einfach dem Ruf Gottes gefolgt bin. War es mein Glaubensschritt. Und ist lustig, manchmal gibt Gott uns die Gabe des Glaubens, um einen bestimmten Schritt zu machen. Und dann, wenn du dort bist, fängst du dir an, über viel kleinere Dinge einen Kopf zu machen und Sorgen zu machen. Ich hatte damals keinen Job, habe über 100 Bewerbungen geschrieben, nichts gefunden, kein Einkommen, keine Unterstützung, war ziemlich bankrott. Und ich habe eine Zeit lang ziemlich damit gekämpft. Ich war nicht der große Glaubensheld. Ich hatte schlaflose Nächte. Und die Anfragen von lieben Mitmenschen, die es gut mit mir gemeint haben, waren auch nicht hilfreich. Die gefragt haben, wie wirst du mal eine Familie ernähren? Keine Ahnung, ich kann mich gerade nicht mal selbst ernähren. Ja, und das hat alles nur so ein bisschen bestärkt. Ne? Aber dann habe ich viele Versorgungswunder erlebt von Gott. Er konnte das mitverfolgen. Gott hat mir irgendwann einen Nebenjob geschenkt. Und in der gleichen Woche hat er mir ein Auto geschenkt. Dass ein Bruder zu mir gekommen ist und gesagt hat, du, ich habe gerade ein neues Auto gekauft, willst das alte haben? Versicherung, Steuer, schon alles bezahlt für das Jahr. Super, hatte ich ein Auto, um in die Arbeit fahren zu können. Ich durfte 3 Jahre lang umsonst wohnen. Wir haben früher, wo wir unsere Räume hatten in der Bahnhofstraße, einen Keller ganz am Anfang. Da habe ich am Anfang gewohnt. Keller mit einem Ventilator in der Wand, ohne Fenster, ohne Dusche. Sind da zur Oma von Markus duschen gefahren jeden Tag. Die war gerade in Amerika ein halbes Jahr, hat gesagt, ihr könnt zu uns in die Wohnung fahren, duschen. Oder fahren, nicht? Gelaufen sind wir anfangs. Habe ich Gott um ein Fahrrad gebeten. Nächsten Sonntag kommt ein Bruder auf mich zu, sagt, hey du, ich habe ein Fahrrad, das will ich loswerden. Möchtest du es haben? Hey, ist eine Gebetserhörung, danke. Und dann eines Tages, da gab es so einen Laden nebenan und die wollten gerne den Keller, wo wir gewohnt haben, als Lagerraum dazu haben. Und weil wir damals für den Keller nichts bezahlt haben, die wussten, dass oben noch Wohnungen frei waren in demselben Haus. Und die haben unseren Vermieter angesprochen und dann sind die auf uns zugekommen, haben gefragt, ob wir nicht tauschen wollen, den Keller gegen die Wohnung. Und weil wir damals für den Keller nichts bezahlt haben, musste ich auch für die Wohnung nichts bezahlen. Ich meine, wie abgefahren ist das? Das ist nicht normal, das passiert nicht normalerweise einfach so. Ich habe erlebt, dass Gott mich versorgt hat. Manchmal war ein Kuvert im Postkasten mit genau dem Betrag, den ich gebraucht habe, um Autoservice oder was immer gerade angestanden ist, zu bezahlen. Und selbst zu Zeiten, wo es auf dem Papier nicht gelangt hat, ich habe anfangs dann immer gedacht, okay, ich muss das Ding in den Griff kriegen, habe so Einnahmen, Ausgabenrechnungen und so genau geführt. Am Papier hat es nie gelangt, diese ersten Jahre. Aber in der Praxis war immer genug da, hat Gott immer versorgt. Und irgendwann habe ich das gelernt, okay, Gott ist einfach gut, Gott ist treu. Und der Punkt ist, er hätte mich so oder so versorgt, ob ich mir Sorgen mache oder nicht. Das ist, was ich gelernt habe. Ich hätte ihm vertrauen können und das Abenteuer einfach genießen können und eine gute Zeit dabei haben können. Und so habe ich mir durch meine Sorgen mein eigenes Leben schwer gemacht. Aber Gott hätte so oder so versorgt, weil er ist gut. Und irgendwann habe ich es begriffen und habe mein Einnahmen-Ausgaben-Büchlein genommen und weggeschmissen. Beschlossen, einfach meinem Vater zu vertrauen. Und ich kann es bezeugen, er hat mich nie im Stich gelassen. Nie. Seit über 20 Jahren lebe ich jetzt, ohne finanziell alles immer in den trockenen Tüchern zu haben. Ohne ein garantiertes Einkommen für alle unsere Bedürfnisse. Ohne groß ansparen zu können für irgendein Auto oder sowas. Anfangs hatte ich, wie gesagt, gar kein Einkommen. Mittlerweile habe ich eine halbe Einstellung von der Gemeinde. Aber wir haben immer noch einen Teil von unserem Einkommen, was freiwillige Unterstützung ist von irgendwelchen Geschwistern, die es am Herzen haben. Meistens aus den USA. Und da weiß ich nicht genau, wie viel es in dem Monat sein wird oder in dem Monat. Da müssen wir Gott vertrauen. Aber ich kann bezeugen, ich habe nie gehungert. Ich hatte nie Mangel und wir leben ein sehr gutes Leben als Familie. Wie wirst du mal eine Familie versorgen? Hey, Gott, tu das. Wir sind zu sechs mittlerweile. Und Gott war immer treu. Wir hatten nicht immer unbedingt alles, was wir wollten. Das hat er aber auch nicht versprochen. Aber wir hatten immer alles, was wir brauchen. Und in Wahrheit haben wir die meiste Zeit viel, viel mehr. Gott ist absolut vertrauenswürdig. Das habe ich gelernt. Und unsere Sorgen sind absolut unnötig. Das meiste trifft eh nicht ein, worüber wir uns Sorgen machen. Und den Rest können wir nicht ändern oder nicht verbessern durch unsere Sorgen. Für diese 8% an Problemen, die real sind in unserem Leben, mit denen wir kämpfen müssen, helfen uns unsere Sorgen kein bisschen weiter, sondern im Gegenteil. Ian McLaren, das ist ein alter klassischer Bibelausleger, hat drüber geschrieben, was macht Ängstlichkeit? Sie nimmt dem Morgen nicht seine Schwierigkeiten, aber sie nimmt dem Heute seine Kraft. Sie hilft dir nicht, dem Bösen zu entkommen, aber sie macht dich unfähig, ihm zu begegnen, wenn es kommt. Das ist ja wahr, oder? Also Sorgen lähmen uns in unserem Glaubenskampf, in unserem Lebenskampf, in dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Völlig unproduktiv. Das war der dritte Punkt, warum wir uns nicht sorgen sollen. Viertens, im Vers 30 weist Jesus die Sorgenmacher, sich Sorgenmacher zurecht. Wie gesagt, im Vers 30 sagt er, ihr Kleingläubigen. Menschen, die Gottes Verheißungen nicht vertrauen, die Gottes Charakter eigentlich nicht vertrauen. Das ist die Realität, oder? Jedes Mal, wenn ich mir Sorgen mache, sage ich eigentlich, Gott ist ein Charakterschwein. Gott ist ein Lügner. Gott ist nicht vertrauenswürdig vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und deswegen ist es eine Sünde, sich Sorgen zu machen. Und muss als solche bekannt werden. So seid nun nicht besorgt, Vers 31, indem er sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Jesus sagt, der vierte Punkt ist, nach diesem allen trachten die Nationen. Was werde ich essen? Was werde ich anziehen? Was werde ich fahren? Wo werde ich wohnen? Wie werde ich wohnen? Dieses irdisch gesinnte Sorgen machen. So leben die irdisch gesinnten Heiden, sagt Jesus. Die Menschen, die den lebendigen Gott nicht kennen, die tote Götzen aus Stein und Holz und Stoff und Metall und Elektronikteilen anbeten. Ja, es gab diese Götzen, die hören sie nicht. Die sind unfähig, ihnen zu helfen oder irgendwas für sie zu tun. Und diese Menschen haben nur das Hier und Jetzt. Also kann man gut verstehen, die können nicht mehr als Materialisten sein. Lass uns essen, lass uns trinken und dann sterben wir und dann ist eh alles vorbei und alles egal. Die haben keine Hoffnung. Die sind allein, die müssen selbst Gott spielen. die haben einen Grund, sich Sorgen zu machen. Denn es ist ziemlich lächerlich, Gott zu spielen, oder? Ich meine, wenn eines offensichtlich ist, ist, dass es einen Gott gibt und du bist er nicht. Aber das ist das Los der Ungläubigen, sagt Jesus, sich Sorgen zu machen. Aber uns sagt Jesus im Vers 32 weiter, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Aber ihr habt einen Vater. Wow! Wir sind adoptiert in Jesus. Wir haben seinen Vater, den himmlischen Vater, den allmächtigen, ewigen Gott, dem alles gehört, der alles mit seinem Wort einfach in Existenz gesprochen hat, der alles tun kann, was immer er tun will. Und das ist euer Vater, wenn ihr in Jesus seid. Euer Vater, persönlich. Und ihr Väter wisst es, jeder Vater, der nur irgendwie halbwegs normal tickt, liebt seine Kinder und sorgt für seine Kinder. Diese Vater-Kind-Beziehung ist was ganz Besonderes. Ich wäre bereit, mein Leben aufzuopfern für meine Kinder. Werdet das nicht auch, ihr Väter, wenn es darum ging, ihr oder euer Kind? Natürlich. Und unser Vater im Himmel ist der perfekte Vater. Und wie sehr liebt er dich ganz persönlich? Johannes 3,16, wisst ihr alles. So sehr hat Gott die Welt geliebt, das heißt uns Menschen geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn Jesus gegeben hat. So sehr liebt er dich. Und wenn er Jesus für dich gegeben hat, wird er dir nicht mit ihm auch alles schenken? Matthäus 7 sagt Jesus, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Philipper 4, Verse 6 und 7, kennen wir hoffentlich auch alle auswendig. Seid nicht besorgt, sondern lasst durch Gebet, mit Flehen, mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt. Selbst wenn wir nichts mehr kapieren, wie wird es werden? Und ach, ich verstehe meine Umstände. Der alles Verstehen übersteigt. Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Gedanken und eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Das ist die Medizin gegen Sorgen. Es gibt die Geschichte von einem Mann, der sich immer wahnsinnig viel Sorgen gemacht hat und der immer sehr gestresst war über alles. Und eines Tages kam er ganz glücklich und fröhlich daher, hat gepfiffen. Die Leute haben ihn gefragt, hey, was ist passiert? Und er sagt, hey, tolle Sache. Weißt du was, ich habe mir jetzt jemanden angestellt, der sich für mich Sorgen macht. Über alles. Meine Rechnungen, meinen Job, meine Probleme, meine Rente. Und sein Freund hat ihn gefragt, und was verlangt er dafür? Ah, 5.000 Euro. Aber du hast doch nur 2.000. Ja, das ist ein Problem. Weißt du, dass du wirklich jemanden hast, der sich für dich Sorgen macht? Ja, nicht wirklich, aber er ist besorgt um dich, heißt es. Dein Vater. 1. Petrus 5, Vers 7. Da heißt es, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Ein Vers habe ich in meinem Handy, auf dem Bildschirm. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Hey, wir sind nicht wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. Du hast einen Vater und er ist besorgt um dich. Warum sollen wir uns noch Sorgen machen? Das ist die Realität. Leb nicht wie ein Heide als Kind Gottes. Vertrau deinem himmlischen Vater. Hudson Taylor hat geschrieben, also dieser bekannte Kindermissionar, lasst uns unsere Arbeit, unsere Pläne, uns selbst, unser Leben, unsere Lieben, unseren Einfluss, alle unsere Rechte in Gottes Hand legen. Und dann, wenn wir alles ihm übergeben haben, wird nichts für uns übrig bleiben, um das wir uns Sorgen machen müssen. Lass es in seinen Armen. Fünftens sagt Jesus uns hier im Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Seht, das ist Beiwerk. Was wir essen, was wir anziehen, das ist nicht wichtig, das ist Beiwerk. Gott ist wichtig, die Beziehung mit ihm. Das Reich Gottes, von ihm beherrscht zu werden. Seine Gerechtigkeit, ihm gehorsam zu sein, ihm zu folgen als unserem Herrn. Die Dinge zu tun, die ihm gefallen. Mach das zu deinem Fokus und dann mach dir um die Folgen keine Gedanken, keine Sorgen. Dann wird er dir alles hinzugeben, was du benötigst. Nicht immer unbedingt alles, was du willst, aber wirklich alles, was du benötigst. Und er weiß eigentlich viel besser, was gut für uns ist, als wir selbst. Und meine Erfahrung ist, wie gesagt, er ist viel großzügiger als nur das, dass er uns nur das gibt, was wir benötigen. Er gibt uns eigentlich Überfluss. Und dann dürfen wir schon wieder die Frage stellen, ist dieser Überfluss für mich, Herr? Oder ist es für andere? Hast du es mir anvertraut, um es weiterzugeben? Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Also mache Gott, mach, dass dein Reich komme, dein Wille geschehe, wirklich ehrlich zu deiner Priorität, zum Fokus deines Lebens, so wie Jesus es getan hat. Vater, dein Wille geschehe in meinem Leben, in meiner Heiligung, dass ich Jesus ähnlich werde, in meinen Finanzen, in meinen Beziehungen, in meiner Ehe, in meiner Familie, in meinem Job, in meinem Geschäft, in meiner Unterhaltung, in meiner Freizeit, in allem, in meinem Leben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Such das, was droben ist, Kolosser 3, Vers 1. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Hab diese Ausrichtung und dann musst du dir um den Rest, um das materielle Zeug, keine Sorgen machen. Seht ihr, das ist eine Verheißung, aber nicht an alle Menschen, sondern eine Verheißung an seine Jünger. Die Gottes Reich zuerst suchen und seinen Willen zuerst suchen. Dein Vater weiß, was du brauchst. An Nahrung, an Klamotten, auch an Gaben, die du brauchst, Weisheit, die du brauchst, Kraft, die du brauchst, Energie, die du brauchst, Gemeinschaft, die du brauchst. Und er wird dich versorgen. Und die größte Antwort auf deine Not ist sowieso er selbst. Und so seht ihr, sechsten Punkt, seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, Vers 34, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Ist der letzte Punkt. Seid ihr bewusst, dass Gott in seiner Weisheit dir jeden Tag ein bestimmtes Kontingent an Herausforderungen für dich bereitet hat oder für dich bestimmt hat. Und erinnere dich, er hat versprochen, dass er nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Und Epheser 2 sagt uns, dass Gott Dinge im Voraus für uns bereitet hat, die wir tun sollen. Tag für Tag. Und genau dafür, für dieses Kontingent an Herausforderungen, an Dingen zu tun, die Gott für dich bereitet hat, genau dafür hat er auch jeden Tag die ausreichende Gnade und die ausreichende Weisheit und die ausreichende Kraft für dich. Jeden Tag, Tag für Tag. Für deinen Job, für deinen Alltag, für deine Ehe, für deine Familie, für deinen Dienst, für deine Krankheit, für dein Leid, ausreichende Gnade, jeden Tag. Und das ist das Muster, was Jesus uns gibt. So lebt Tag für Tag mit Jesus und für Jesus in dieser Gnade, die er versorgt. Sorg dich nicht um morgen. Ach, wie werde ich das morgen schaffen? Hey, mit der ausreichenden Portion Gnade, die Gott morgen für dich haben wird. Lebe Tag für Tag. Das ist der Schlüssel für ein heiles Leben, um nicht durchzudrehen. Ganz besonders in schwierigen Umständen, in einer schwierigen Ehe von mir aus, in einem schwierigen Job, in einer chronischen Krankheit, in schwierigen Umständen, die uns an unsere Grenzen bringen. Leb im Heute und sorg dich nicht um das Morgen, sagt Jesus. Heute schaffst du es mit Gottes Hilfe. Und dann morgen ist ein neuer Tag. Dann wirst du es wieder schaffen mit Gottes Hilfe. Und übermorgen ist wieder ein neuer Tag. Und dann hat er wieder ein Gnadenpaket für dich. Und du wirst den Tag schaffen mit Gottes Hilfe. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Er wird dich nicht verlassen. Du wirst nicht allein dastehen irgendwann. Er wird neue Gnade haben, jeden Tag, in Tagespaketen. Die Barmherzigkeit des Herrn ist neu, jeden Morgen. Ein ganz wichtiges Prinzip für uns. Lade dir nicht heute die Sorgen von morgen auf. Chuck Swindoll hat geschrieben, Sorgen ziehen die Wolken von morgen vor den Sonnenschein von heute. Versau dir nicht den heutigen Tag, weil du dir über morgen Sorgen machst. Jemand hat geschrieben, jeden Abend übergebe ich Gott meine Sorgen. Er wird sowieso die ganze Nacht wach sein. Ist gut, ne? Meisten von euch kennen wahrscheinlich Joni Erickson, haben schon mal von ihr gehört. Joni Erickson tat eine Frau, die mich schwer beeindruckt und ja auch beeindruckt hat auf dem Weg zu Jesus hin. Eine Frau, die mittlerweile über 50 Jahre lang als vollständig Gelähmte lebt, die als Teenager einen Badeunfall hatte und seither nur den Kopf drehen kann und ich glaube die Arme bewegen kann, sonst nichts. Und dann in den letzten Jahren hat sie chronische Schmerzen dazu bekommen, jeden Tag unter Schmerzen. Und dann hat sie noch Krebs bekommen und Chemotherapie durchmachen müssen, also ein totales Elend. Aber ich habe noch nie eine Frau getroffen oder wenige Menschen getroffen, die so Gottes Freude ausstrahlen wie diese Frau. Also wenn ihr sie noch nie gesehen habt, guckt euch mal auf YouTube ein paar Videos von ihr an. Auch was sie sagt. Sie hat ein Andachtsbuch geschrieben mit dem Titel Ein Schauspiel der Herrlichkeit. Gottes Licht scheint durch mich jeden Tag. Und sie schreibt davon, dass sie in diesen verrückten Umständen, in denen sie lebt, in diesem verrückten Alltag, dass es da ihr Ziel ist, ein Licht zu sein für Jesus. Und das ist sie für viele Menschen, die auch behindert sind, die eine schwere Zeit durchmachen. Seine Herrlichkeit, sein Licht sein jeden Tag, das ist auch Gottes Plan für dich. In deinen Umständen, in denen du jetzt gerade bist. Joni schreibt, aus deinem natürlichen Selbst magst du dich beschweren über deine tägliche Routine oder Schwierigkeiten. In der Kraft Gottes beißt du dir jedoch auf die Zunge und weigerst dich zu murren, weil du Gott in jeder Situation siehst. Ich möchte, dass Gott Ehre bekommt durch die Art, wie ich diesen normalen Tag auslebe. Dass Menschen einen Unterschied sehen können zwischen der Art und Weise, wie ich natürlich reagieren würde und der Art und Weise, wie Gott mich befähigt zu reagieren durch seinen Geist. Mögen Menschen, die mein Leben beobachten, diesen Unterschied sehen und ihn Gott zuschreiben. Als ein Schauspiel seiner Herrlichkeit. In Schwachheit. Wie der Paulus auch schreibt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Leer durch mich wirkt. Und Joni schreibt auch davon, dass Leute sie immer wieder fragen, wie schaffst du das? Wie hast du das geschafft? Und ihre Antwort ist Tag für Tag. Monat für Monat, Jahr für Jahr, klammere ich mich einfach an Jesus fest. Und sie beschreibt, wie sie sich oft morgens, wenn sie aufwacht, und da hat sie ein paar Frauen, die sich um sie kümmern, sie ihr die Zähne putzen, ihr sie anziehen, sie waschen, sie kann ja gar nichts alleine tun. Und wenn sie dann mit diesen Schmerzen aufwacht, dass sie oft sich so schwach fühlt und diese Gedanken hat, ich schaffe das nicht mehr, ich halte das nicht länger aus, ich habe nicht die Kraft mehr dazu, Und sie schreibt, dann sage ich zu ihm, Herr, ich kann es nicht, aber alles kann ich in dir, der mich kräftigt. Und dann geht sie im Glauben in den neuen Tag. Und sie schreibt, ich glaube, je mehr du dir der Gnade Gottes bewusst bist, desto mehr Freude und Mut wirst du haben. Und wann sind wir uns der Gnade am meisten bewusst? Wenn wir bedürftig und geistig arm sind. Und so ist sie schon ein echtes Licht für Jesus in schwierigsten Umständen, Tag für Tag. Das ist Gottes Programm für unser Leben. Hey, wenn du eine schwierige Ehe hast, Tag für Tag, bis dass der Tod euch scheidet, Tag für Tag. Gott hat Gnade für dich jeden einzelnen Tag. Und Gott möchte dich tragen, Tag für Tag, und dich gebrauchen, Tag für Tag, und dich stärken und durch dich leuchten, zu seiner Ehre und dir zur Freude, Tag für Tag. Also sorg dich nicht, lebe, ist auch der Titel von einem Buch, gell? Oder vielleicht sollte man sagen, sorg dich nicht, leuchte, lass ihn durch dich leuchten. Wie können wir das tun? Wie können wir sorgenfrei leben? Zusammenfassung. Erstens, sei dir bewusst, dass du und dein Leben mehr ist und wertvoller ist als nur deine materielle Existenz. Zweitens, du bist wertvoll. Du bist wertvoller als die Vögel und die Blumen, die Gott nährt und versorgt und kleidet. Eine minderwertige Sicht von sich selbst ist oft so ein Katalysator für Sorgen im Leben von Menschen. Sieh das, was Gott über dich sagt, wie wertvoll du bist. Und drittens, sei dir bewusst, dir Sorgen zu machen, bringt dir absolut nichts. Zumindest nichts Positives. Deine Sorgen sind absolut machtlos und absolut unproduktiv. Viertens ist ein wichtiger Punkt, sei dir bewusst, du hast einen Vater. Du hast einen himmlischen Vater und der ist besorgt für dich. Fünftens, er hat dir versprochen, dass er dir alles hinzufügen wird, was du brauchst, wenn du ihn und seinen Willen und sein Reich zuerst suchst. Halt dich fest an dieser Verheißung. Ich habe das erlebt, es ist wahr, er ist treu. Er wird dich nicht im Stich lassen. Und sechstens, lerne Tag für Tag zu leben aus der Gnade, die dir dein Vater täglich gibt. Tägliches Manna sozusagen. Es war jeden Tag neu. Du kannst ja nicht heute schon was für morgen mitnehmen. Seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Lass uns so leben, wie Jesus uns sagt. Und wir werden rausfinden, wir werden viel freiere Menschen sein und viel frohere Menschen sein und viel heller leuchten, als wenn wir uns auf uns selbst zentriert, auf das Irdische zentriert, selbst Sorgen machen. Das wird uns überhaupt nicht weiterbringen. Amen. So, Vater, danke, dass du das in unser Leben sprichst und wir wollen es dir anbefehlen. Herr, du siehst uns, du siehst auch unsere Schwachheiten, unsere Tendenz, uns Sorgen zu machen. Und ich möchte bitten, dass du ein gutes Werk in uns tust durch deinen Heiligen Geist. Dass du uns freisetzt davon. Und Vater, dass du uns hilfst, das umzusetzen praktisch in unserem Leben, in unserer Situation. Tag für Tag. Im Vertrauen auf dich und dir zur Ehre. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Und damit segne euch unser wunderbarer Gott mit diesem Bewusstsein seiner Gegenwart und wie sehr er euch schätzt und dass er da ist, dass er besorgt ist um euch und dass er euch die Gnade und die Kraft geben wird, heute für heute. Amen. Und bitte, Gott versorgt wunderbar, bleibt noch da, wir haben gemeinsames Mittagessen. Gott versorgt uns durch den Steffen heute, der grillt für uns. Lasst uns noch zusammenbleiben, Gemeinschaft genießen, einander stärken auch in den Gesprächen und in der Gemeinschaft. Amen.